Hi und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Ballhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von diesem Podcast, wo ich jede Woche mit Gästen aus Politik, Kultur, aber vor allem aus unserem eigenen Magazin spreche, über was gerade politisch und gesellschaftlich so geht. Heute sprechen wir mal wieder über eine Wahl, allerdings nicht über die Wahl vergangenes Wochenende in Brandenburg, die mit eher gemischten Ergebnissen sozusagen ausging, sondern über die anstehende Nationalratswahl in Österreich am kommenden Sonntag. Da sieht es so aus, dass eine inzwischen sehr unbeliebte und unpopuläre schwarz-grüne Regierung kurz davor steht, höchstwahrscheinlich von der rechtsextremen Freiheitlichen Partei Österreichs abgewählt zu werden, obwohl die FPÖ, eine etablierte rechtsextreme Kraft und Partei in Österreich seit Jahrzehnten, schon mehrmals an Regierungen beteiligt war in Vergangenheit. Noch nie waren sie erste Kraft und das sieht durchaus möglich aus am kommenden Sonntag. Gleichzeitig steht die Sozialdemokratische Partei Österreichs unter ihrem sozusagen angeblich linken Kanzlerkandidat Andi Babler eher schwierig da in den Umfragen, also liegen gerade um die 20%. Das wäre nochmal ein deutlicher Verlust im Vergleich zu dem Ergebnis bei der letzten Wahl. Und für alle linke Zuhörer, das sind auch wahrscheinlich die allermeisten von euch, gibt es auch noch die kleine, aber durchaus reale Chance, dass die Kommunistische Partei Österreichs, die KPÖ, zum ersten Mal seit 49 ungefähr, ich weiß es nicht so genau, wieder in den Nationalrat ziehen könnte. Es ist also durchaus eine politisch spannende Situation, sowohl wegen der Gefahr von rechts, aber auch wegen dem kleinen Hoffnungsschimmer von links. Und es bietet mehr als genug Diskussionsstoff für die Frage, was ist eigentlich mit der politischen Mitte passiert? Warum schafft sie es nicht mehr, diese Kräfte aufzuhalten? Und was bedeutet das auch für politische Perspektiven, für diejenigen von uns, die eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus in Österreich und auch anderswo in Europa anstreben? Mein Gast dafür wird gleich die Magdalena Berger sein. Magdalena ist Assistant Editor bei Jacobin, sitzt oder lebt selber auch in Österreich und schreibt regelmäßig für uns über österreichische Politik, zum Beispiel in der neuen Ausgabe Im Namen der Demokratie, wo Magdalena eine lange Auseinandersetzung führt mit dem Umgang der bürgerlichen Mitte und auch der Linksliberalen mit der FPÖ und warum sie Deutschland sozusagen ein Negativbeispiel liefert, wie man mit aufstrebenden rechtsextremen Kräften umgeht. Doch bevor wir das Gespräch mit Magdalena einläuten, nochmal die wöchentliche Ansage von mir, wenn du den Podcast gut findest und wenn du willst, dass wir noch lange weitermachen, bitte abonniert uns auf dem Spotify-Plattform deiner Wahl, bitte gibt uns eine gute Bewertung und empfiehlt uns weiter in allen möglichen Kreisen und Kanälen. Dazu kannst du uns natürlich auch abonnieren unter jacobin.de/abonnieren, um quasi dafür zu sorgen, dass wir lange eine materielle und finanzielle Basis haben werden, unsere Arbeit weiterzuführen. Vielen Dank und bis gleich mit Magdalena Berger. Hallo Magdalena und herzlich willkommen zu deiner ersten Folge, wenn ich mich richtig entsinne, von Jacobin Weekly.
Hallo, danke Lauren. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
Lass uns direkt einsteigen. Es gibt ja viele Aspekte, die man über die anstehende Wahl besprechen könnte, aber vielleicht können wir mit sowas wie eine Lagerbesprechung sozusagen einsteigen. 5 Jahre Schwarz-Grün gehen zu Ende. Das war auch durchaus eine turbulente Regierung mit mehreren Kanzlern innerhalb von 5 Jahren. Auch eine für Österreich relativ neue Konstellation, Schwarz-Grün. Wie jetzt nach 5 Jahren würdest du die Regierungsarbeit bewerten? Und von den zwei Parteien, die regieren oder die gerade noch regieren, wer wird wahrscheinlich mehr dafür bezahlen müssen am Sonntag?
Bezahlen müssen werden ziemlich sicher die Grünen mehr dafür. Aber ich finde es eigentlich für die Frage ziemlich interessant, sich so ein bisschen anzuschauen, wie das eigentlich war 2019, als die beiden in die Regierung gekommen sind. Weil das war innenpolitisch doch irgendwie eine ziemlich andere Zeit in Österreich. Also die Grünen sind ja 2017 aus dem Nationalrat geflogen und als sie dann 2019 wieder eingezogen sind, hatten wir gerade irgendwie so 2 Jahre schwarz-blaue Regierung hinter uns oder anderthalb, ich weiß nicht mehr genau. Die FPÖ war der Korruption wieder entlarvt mit dem Ibiza-Skandal. Also es war, finde ich, 2019 schon in den Wochen vor der Wahl so, dass es relativ absehbar war, dass das passiert, hätte ich gesagt. Also dass es das erste Mal schwarz-grün auf bunt ist in Österreich. Und es ist jetzt zum Beispiel anders, weil jetzt würde ich eher sagen, ich finde es total offen, den Ausgang. Also ich traue mich, ehrlich gesagt, relativ wenig Prognosen geben, was Koalitionen oder so betrifft. Auch, man kann nicht mal sagen, welche Parteien überhaupt vertreten worden werden sein, also sein werden. Also das ist ein ziemlich großer Unterschied zu davor, wie das vor ein paar Jahren war. Und die Grünen und die ÖVP sind damals halt quasi in die Regierung gekommen als so die großen Wahlgewinner. Also es war ihr Claim, hat aber auch objektiv gestimmt. Also ich glaube, die ÖVP hat damals noch unter Sebastian Kurz ihr bestes, also nicht ihr bestes, aber ein sehr gutes Ergebnis eingefahren, 38%. Die Grünen hatten irgendwie 14, bei denen war es das beste Ergebnis. Also es hat auch irgendwie Sinn gemacht, dass die das machen. Und es war so, diese Koalition stand halt von Anfang an unter dem Motto Klimaschützen und Grenzen schützen. Und das ist ja eigentlich ein ziemlich krasser Claim, weil die Grünen haben ja da irgendwie von Anfang an gleich gesagt, also sie haben gleich mal klar gemacht, in welchen Bereichen sie ihre Forderungen einfach total zurücknehmen. Und das hat man eben gerade im Bereich von Migration, Asyl, all diesen Fragen, also das war, da hast du gar nichts gemerkt von den Grünen. Also das war vollkommen klar, dass das an die ÖVP geht. Und ja, dann war irgendwie die, in den Bereichen von Klima, würde ich sagen, sieht man es teilweise ein bisschen schon. Also man muss sagen, jetzt in dieser Legislaturperiode war es so, dass es einen Kanzlerwechsel gab. Also Sebastian Kurz ist ja dann 2021 zurückgetreten, weil er in, weiß ich nicht, wie viele Korruptionsskandale verwickelt war. Das muss man jetzt hier nicht genau aufdröseln, aber es war auf jeden Fall, da gibt es jetzt gerade auch noch die Verfahren diesbezüglich. Und danach, muss ich sagen, war die ÖVP jetzt ja angeschlagen und dann waren die Grünen stärker spürbar, hätte ich jetzt gesagt. Dann haben sie ihre kleinen Prestigeprojekte irgendwie für ihr Klientel so ein bisschen durchgesetzt. Also es war halt klar von Anfang an, dass... Ja, genau. Ich finde, das perfekte Beispiel ist so das Klimaticket. Kennt man das in Deutschland? Ich glaube, also das ist so ein bisschen wie das Deutschland-Ticket, nur dass du... Ja. Also man kann halt... in ganz Österreich für 1.000 Euro im Jahr das gesamte öffentliche Verkehrsmittel, also alles verwenden, Bus, Zug, städtischer Verkehr, das ist da eben alles dabei, auch die schnellen Züge. Das war so das Hauptaushängeschildprojekt. Und ich finde, da sieht man halt schon, also es ist halt eine Koalition der Besserverdienenden gewesen. Und die Grünen Besserverdienender, die eben auch ein bisschen Bock hatten auf mehr Umweltschutz, die haben halt zum Beispiel das Klimaticket bekommen. Es wurden aber auch Veränderungen gemacht, zum Beispiel in der CO2-Bepreisung. Da gab es dann einen Ausgleich dafür, also den Klimabonus. Da haben dann alle Haushalte in Österreich Geld überwiesen bekommen, je nachdem, wie wahrscheinlich es ist, dass sie ein Auto verwenden quasi. Also ich, wenn ich in der Innenstadt wohne in Wien, kriege ich weniger als eine Person, die irgendwie, keine Ahnung, in Niederösterreich am Land wohnt. So war das. Das waren so ein bisschen so die Leuchtturmprojekte der Grünen. Aber das große Problem war halt so sozialpolitisch, war das halt wirklich echt eine Katastrophe die letzten Jahre. Mhm. Also Österreich war eines der Länder, das während Corona und der Energiekrise am stärksten von Inflation betroffen war. Also wir hatten die schwächsten Infektionsbekämpfungsmittel und die waren halt gerade in den Bereichen, wo du sie halt nicht ausweichen kannst. Ja, das war Lebensmittel, Energie und Wohnen. Also wir hatten 2022, glaube ich, irgendwie so 8,6% Inflation und dann im Jahr drauf immer noch 8. Also es war einfach lange hoch. Wir sind immer noch über dem Euroschnitt. Und das hat man auch, also das hat man wirklich so richtig gemerkt. Also ich war zum Beispiel im Herbst in den Niederlanden. Das ist ja eher ein hochpreisiges Land, auch im Vergleich zu Österreich. Und wenn du da zum Lidl gehst und Gemüse, also es hat sich angefühlt wie so Cheap Market einfach für mich, weil einfach in Österreich die Paprika oder so einfach krass teuer geworden sind. Und am schlimmsten war es eigentlich auch, was dann dazu kam, dass die Mieten in Österreich indexiert sind. Das heißt, wenn du eine hohe Inflation hast, dann steigt die Miete mit. Also dann kann ein Vermieter, also die steigt nicht, sie wird erhöht durch den Vermieter. Und da wurde halt überhaupt nicht eingegriffen. Also es gab monatelang, jahrelang Forderungen nach Mietpreisdeckel. Aber es ist halt, wenn du die ÖVP bist, dann bist du halt eher eine Partei der Vermieter und nicht der Mieter. Also es ist halt irgendwie auch logisch, dass sie dann irgendwie nicht die Mieten begrenzen wollen. Und die Grünen haben sich da eben auch nicht durchgesetzt. Es gab dann jetzt der fairerweise, als dann die Inflation schon ein bisschen abgeklungen ist, gab es dann irgendwie noch so einen 5% Mietendeckel. Aber das war dann egal, weil wenn die Inflation bei 5% ist und der Mietendeckel, dann ist ja egal, dann steigt die Miete, wird die Miete ja meistens eh nicht weiter erhöht. Also das war da so eines der Hauptprobleme, dass wirklich die Lebenserhaltungskosten krass gestiegen sind. Und davon profitiert jetzt natürlich auch die FPÖ in den Umfragen. Also dadurch, dass halt überall Krise ist, ist ja logisch. Also die können damit halt gut Klientel, also die können damit aber, halt gut Politik machen.
Ja, lass uns da also vielleicht die Frage noch ein bisschen genauer anschauen, weil ich meine, die FPÖ ist 2019 aus der Regierung rausgeflogen nach der Ibiza-Affäre und lag, so sah es zumindest erstmal aus, eher am Boden. Jetzt, 5 kurze Jahre später, führen sie gerade die Umfragen und das, obwohl, wie du gerade geschildert hast, es wirklich vor allem soziale und wirtschaftliche Themen sind, die die Debatte bestimmen. Allerdings natürlich neben Migration, das können wir auch vielleicht nachher nochmal ein bisschen auspacken. Warum denkst du, ist es die FPÖ, die in erster Linie davon profitiert, obwohl man mit der SPÖ unter Andi Pabler und mit der sozusagen aufstrebenden KPÖ zwei linke, dezidiert soziale Parteien im Angebot hat, die eigentlich aus unserer Sicht natürlich bessere Antworten auf die Krise haben?
Ich glaube, das hängt zu einem Großteil damit zusammen, wie sich die FPÖ unter Corona nochmal ein bisschen neu aufgestellt hat. Also da muss man dazu sagen, die FPÖ gibt es in Österreich halt wirklich Jahrzehnte. Also das ist ein fester Bestandteil der Nachkriegsordnung. Das ist nicht wie in Deutschland, dass das eine junge Partei ist, die irgendwie jetzt claimend kann, sie ist gegen das Establishment. Das tut die FPÖ zwar in Österreich auch, aber es stimmt halt nicht, weil sie war in zahlreichen Regierungsbeteiligungen vertreten. Sie regiert gerade in 3 unterschiedlichen Ländern. Und sie hat es aber immer geschafft, halt vor allem seit Jörg Haider die Partei übernommen hat, Mitte der 80er, sich immer so zu inszenieren, halt mit diesem ganz leichten, easy, populistischen, wir sind gegen die da oben. Und hat eben immer von Krisen profitiert und vor allem dann profitiert, wenn die anderen Parteien alle relativ das Gleiche gesagt haben. So. Und das war ja Corona, ist ja dafür irgendwie so das perfekte Beispiel. Es war irgendwie so überparteilich allen Beteiligten klar, ja, wir wollen das jetzt irgendwie bekämpfen, wir müssen da zusammenhalten. Das war ja eh jetzt in unseren Ländern am Anfang relativ ähnlich. Und die FPÖ hat zwar am Anfang noch gesagt, wir wollen den krassesten Lockdown überhaupt, schneller, aber die haben dann relativ schnell verstanden, dass es eben diese Corona-Proteste auf den Straßen gibt und haben dann auch wirklich begonnen, die mit anzuführen. Und die waren riesig in Österreich, ja, also die waren total groß. Und es ist für die FPÖ eigentlich auch total atypisch, das zu machen. Also sie ist eigentlich keine Partei der Straße, so. Da haben schon wirklich einige ExpertInnen so gesagt, so, okay, das ist so fast das erste Mal, dass die FPÖ jetzt auch wirklich auf diese Straßenbewegungen setzt. Und die waren groß in Österreich. Und da hast du gesehen, zum Beispiel in Oberösterreich gab es eine Landtagswahl, relativ kurz nach der Pandemie. Und da gab es noch so eine richtig eigene Impfgegnerpartei, die dann in den Landtag eingezogen ist. Und je länger das aber zurückgelegen hat, umso mehr hast du einfach gesehen, die FPÖ saugt diese Impfgegnerstimmen alle total auf. Und gerade unter Herbert Kickl, also der ist halt super kompromisslos in das Ganze reingegangen. Ja, also da gab es dann auch nicht mehr dieses, FPÖ hat das früher so ein bisschen gemacht, so ein bisschen dieses Distanzieren von Rechtsextremen und die sind eigentlich eh gar nicht bei uns und so. Das gibt's eigentlich nicht mehr. Also die sind da wirklich gemeinsam auf der Straße spaziert, wie man ja so schön gesagt hat, protestiert, haben ihre Forderungen total radikal einfach eingebracht und hatten einfach null Angst mehr vor irgendwas. Und das Interessante ist auch, dass sich die FPÖ jetzt so gar nicht mehr, also sie hat auch irgendwie das Privileg inzwischen, weil sie sich auch die eigenen Medienapparate so gut aufgebaut hat mit so einer eigenen Parallelwelt, dass die auch nicht mehr irgendwie groß. Also sie geben viel weniger Interviews als früher. Sie zum Beispiel bei Puls 4 und Krone TV, die haben so Elefantenrunden gemacht. Da war dann Kickl einfach nicht dabei, weil die müssen da halt auch teilweise gar nicht mehr hingehen. Also die haben ihre eigenen Mediensysteme, wo sie ihre Leute direkt erreichen. Super für die. Und die haben sich da wirklich so ihre eigene Parallelwelt einfach aufgebaut in den letzten Jahren. Und es ist so, dass jetzt die FPÖ wieder zurückkommt, nachdem sie total krass abgestürzt ist, ist auch nicht so neu. Das ist auch schon mal passiert. Also die FPÖ hat sich in den 90ern schon mal gespalten. Da hat sich das LIV abgespalten, das Liberale Forum. In den Nullerjahren gab es großes Chaos nach der Regierung mit der ÖVP. Da hat sich dann auch das BZÖ abgespalten. Da waren sie dann auch ganz am Boden, aber haben es trotzdem geschafft, sich irgendwie neu zu strukturieren. Also die haben einfach dadurch, dass sie schon jahrzehntelang so verankert sind in der Bevölkerung, auch eine Wählerbasis, die sie dann wieder mobilisieren können.
Ja, kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, also woraus besteht denn im Kern diese Wählerbasis? Wo sind ihre Hochburgen, also räumlich, aber auch vor allem soziologisch betrachtet? Welche Teile der österreichischen Gesellschaft fühlen sich so stark von dieser folkloristischen Postfaschismus sozusagen angezogen?
Man hat sehr lange, gab so den Take, das ist so, dass Geschlecht ein entscheidender Faktor ist. Also, dass es eine sehr männliche Partei ist. Hm. Wenn man sich jetzt das EU-Wahlergebnis anschaut, dann sieht man, dass sich das erste Mal so ein bisschen aufbricht auch. Also, dass die FPÖ auch weiblicher wird. Trotzdem kann man immer noch sagen, so ganz vereinfacht gesagt, klassisch gesehen ist der typische FPÖ-Wähler eher männlich, er wohnt eher am Land und er hat eher einen niedrigen Bildungsabschluss. Mhm. Vor allem aber nicht unbedingt Pflichtschule, sondern halt tatsächlich unter Männern mit Lehrabschluss ist die FPÖ immer noch sehr beliebt. Und man sieht auch wirklich ein sehr interessantes Stadt-Land-Gefälle. Also unter Strache war zum Beispiel die FPÖ in Wien auch immer noch total beliebt. Er war ja auch Wiener. Ist sie auch immer noch in den Außenbezirken, so jetzt im, keine Ahnung, 22. in Donaustadt oder in Simmering. Aber grundsätzlich setzt die FPÖ schon sehr stark aufs Land. Also da hat sie ihre Hochburgen in den Bundesländern, vor allem in Oberösterreich, wo sie in der Regierung sitzt, jetzt auch in Niederösterreich, in Salzburg sind sie auch in der Regierung. Also vor allem das Stadt-Land-Gefälle, würde ich sagen, ist da wahrscheinlich so der entscheidende Faktor.
Und was versprechen Sie ihr, oder was verspricht sie ihrer Wählerschaft? Also ich war ja neulich in Wien, habe da mehrere FPÖ-Plakate gesehen, die fand ich aber alle, ehrlich gesagt, ziemlich inhaltslos. Da waren halt Slogans, dein Wille geschehe, klingt ja auch ein bisschen dunkel, aber ja, abgesehen davon konnte ich kaum inhaltliche Konturen erkennen.
Ja, irgendwie, das müssen sie gerade auch gar nicht so machen. Also sie sind halt immer eine Antimigrationspartei gewesen. Also das ist so ihr Hauptding, wenn du die Leute fragst, warum wählen sie die FPÖ? Naja, dann, weil sie halt keine Ausländer mögen. Also das ist wirklich so einer der Hauptfaktoren. Und wie gesagt, es geht zurück auf die 80er unter Jörg Haider, wo wir quasi das Laborexperiment oder der Prototyp dafür waren, wie eben diese rechtsextremen Parteien massenfähig werden. Das hat man damals schon so gesehen. Aber wenn du jetzt so grundsätzlich halt so nach Inhalten fragst, ist es halt schon interessant, weil die FPÖ halt auch eine wirtschaftsliberale Partei ist. Also wenn man jetzt so, es gibt jetzt aktuell immer so total viele Warnungen vor der FPÖ, sie zerstört die Demokratie, sie zerstört die freien Medien, all das, und das stimmt, aber sie zerstört halt auch den Sozialstaat. Also sie ist halt wirklich eine Partei für die Reichen, ja. Also sie will die Steuern für Unternehmen senken, die Steuern für Reiche senken, sie will die Sozialausgaben kürzen. Sie hat immer wieder so Forderungen, auch dass sie irgendwie Sozialausgaben nur noch für Österreicherinnen und Österreicher auszahlen will und all diese Dinge. Also sie ist auch wirklich, hat schon in den 90ern immer krass Wahlkampf gemacht gegen diese Institutionen wie auch die Gewerkschaft oder die Arbeiterkammer oder so. Also mit diesem Antisozialstaat-Kurs ist sie schon auch immer gut gefahren.
Also du hast vorhin gesagt, du möchtest jetzt keine Prognosen treffen für wie die Wahl am Sonntag ausgeht. Werde ich jetzt auch nicht von dir verlangen. Allerdings, wenn man die Umfragen anguckt, sieht es stark danach aus, als könnte die FPÖ stärkste Partei werden. Auch wenn sie nicht stärkste wird, wird sie unbedingt zweitstärkste und dann vermutlich eine Regierung bilden mit der ÖVP. Wäre jetzt meine Spekulation, du bist natürlich die Expertin. Was würde eine FPÖ-geführte Regierung, sagen wir, wahrscheinlich versuchen umzusetzen?
Also eine Prognose treffe ich. Ich glaube, dass die FPÖ nicht in der Regierung sein wird, wenn sie stärkste Partei wird. Oha. Und ja, wir sind gerade in den letzten Wochen, dadurch, dass es eben so offen sind, werden irgendwie alle verrückt jetzt mit dem Herumrechnen. Aber es ist so, ich zähle in dem Fall auf die Liebe an der Macht der ÖVP, dass sie lieber den Kanzler macht in einer anderen Regierung mit, keine Ahnung, SPÖ und NEOS gemeinsam, SPÖ und Grünen gemeinsam, als den Vizekanzler unter Kickl zu machen. Mhm. Und was auch so eine Sache ist, die FPÖ war schon mal stärker als die ÖVP in der Regierung. Das war Ende der 90er. Und damals hat die ÖVP dann trotzdem den Kanzler gemacht und die FPÖ den Vizekanzler, obwohl die Kräfteverhältnisse eigentlich unterschiedlich waren. Und Herbert Kickl sieht das als einen der größten Fehler der FPÖ. Das heißt, er würde auf keinen Fall, wenn er stärker wäre als die ÖVP, nicht selber den Kanzler machen wollen. Und wie gesagt, ich glaube, die ÖVP liebt die Macht mehr und ist darum auch eher in der Lage, dann zu sagen, wenn sie, keine Ahnung, Zweiter sind, dass sie einfach lieber den Kanzler machen. Wenn die FPÖ aber Zweiter wird, dann, naja, dann kann sie sich halt den Juniorpartner aussuchen, die ÖVP. Also was eigentlich eines der Hauptprobleme ist auch, dass wir einfach keine Regierung je ohne ÖVP hinkriegen. Also die blockieren halt irgendwie auch alles, was sozialstaatlich wichtig wäre. So, that being said, kann sein, dass ich falsch liege. Du kannst mich dann auch zitieren. Aber das wäre so meine Sache. Aber wenn sie denn in die Regierung kommt, wo ich glaube, ist es wahrscheinlicher, dass das passiert, wenn sie Zweiter sind, dann werden diese ganzen Sachen durchgesetzt, die oder versucht durchzusetzen. Mit der ÖVP wird es wahrscheinlich nicht so schwer, die ich schon vorher kurz angesprochen habe. Also Angriff auf den Sozialstaat, versuchen, Steuern für Reiche zu senken, Steuern für Konzerne zu senken. Und man sieht auch schon so ein bisschen in Niederösterreich, in Niederösterreich auch, aber vor allem in Salzburg, zum Beispiel in der Frauenpolitik, wo es dann eine Herdprämie gibt, damit Frauen zu Hause bleiben, damit sie nicht wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen. Kindergartenplätze sollen nicht ausgebaut werden, all diese Dinge. Also du siehst das in allen Bereichen dann der Sozialpolitik. Und was halt noch dazu kommt, zusätzlich natürlich zu den Angriffen jetzt auf flüchtende und migrantisierte Personen in Österreich, das ist ja das Kernstück der FPÖ-Politik, ist, dass sie auch wirklich krasse Angriffe auf freie Medien und auch auf die Justiz machen. Der ORF, das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich, ist das Hassobjekt der FPÖ. Das geht schon immer so. Den wollen sie verschlanken. Also sie wollen ihn halt einfach weniger, funktionsfähig machen, wollen ihn umbauen, wollen quasi ähnlich das Mediensystem ähnlich aufbauen wie in Ungarn zum Beispiel. Das ist ein Versuch, den es da gibt. In diese Richtung wird es gehen. Ja, es wird autoritärer und vor allem auch die Freiräume, sich irgendwie auch zivilgesellschaftlich noch zu organisieren oder für Linke, werden halt auch einfach kleiner. Also ich finde so, das Beispiel mit Ungarn ist wirklich tatsächlich gar nicht so fehlgeleitet für das, was dann irgendwie auch in Österreich passieren könnte. Und es gibt halt so two kinds of Liberale dann in dem. Also es gibt so die einen, die sagen, wir müssen irgendwie vor den Angriffen auf die Demokratie schützen, dieses ganze Zeug. Und die anderen, die irgendwie sagen, unsere Institutionen sind aber so stark, die würden das schon überleben. Und unsere Verfassung und dieses ganze Zeug. Und das finde ich, also das würde ich mich nie zu sagen trauen, ja, weil so ein Staatsumbau halt dann einfach von Rechten wirklich relativ schnell einfach vorgehen kann. Also wenn die da durchmarschieren, also da würde ich mich nicht trauen zu sagen, da gibt es irgendwie so große Sachen, die das noch irgendwie abfedern wollen würden, wenn es die Mehrheiten in der Bevölkerung halt dafür nicht mehr gibt.
Ja, aber ich würde auch sagen, also so schlimm die Regierung Orbáns ist, das Beispiel Ungarn, da kann man vieles umbauen, trotzdem, es werden jetzt immer noch Wahlen abgehalten. Also man wird noch einen demokratischen Staat haben, irgendwie geartet, aber quasi auf Rex getrimmt. Genau. Natürlich auch eine schreckliche Vorstellung. Aber dann sprechen wir nochmal über die two kinds of Liberale, wie du gesagt hast. Oder eher, ich will einfach über die Opposition sprechen, weil... Yeah. Also wir hatten ja schon ein bisschen die Grünen besprochen, so wie die Umfragen jetzt aussehen, wird es ihnen nicht gut gehen bei der Wahl. Hältst du es für möglich, dass sie nochmal nicht reinkommen wie 2017?
Nein, also sie stehen bei Umfragen so stabil um, ich glaube, 9% circa. 4% braucht man in Österreich, also reinkommen sie 100%ig. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie nochmal regieren. Also sie haben auch irgendwie den innerparteilichen Widerspruch relativ klein gehalten. Den gab es vielleicht am Anfang noch, als sie mit Kurz koaliert haben. Danach ist das immer weniger geworden. Also drinnen sind sie auf jeden Fall, vielleicht regieren sie auch. Sie haben sich ja auch quasi sehr staatsmännisch jetzt immer gegeben in den letzten Jahren in dieser Koalition. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie rausfliegen, nein.
Aber dann spekulierst du auf eine Dreierkonstellation zwischen Grüne, SPÖ und ÖVP, ne?
Ja, oder Neos, je nachdem, wer billiger hergeht. Also
Ja,
das
über
wäre
die.
aber, ist Kaffeesud lesen, aber das glaube ich, sagen wir so. Ja.
Über die Neos haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Ich befürchte, wir werden noch nicht wirklich die Zeit dafür haben, aber ich würde gern nochmal auf die SPÖ und KPÖ zurückkommen, weil wir hatten im letzten Jahr auch einfach als Ausdruck der miserablen politischen Verhältnisse unter der Linken in Deutschland öfters Debatten, dass man doch auf Österreich gucken müsste, weil da kann man so viel lernen, wie man linke Politik macht. Bin ja auch ein Freund sozusagen von der KPÖ. Ich will das alles nicht in Frage stellen. Aber wenn wir jetzt die Lage in Österreich gerade anschauen, da sieht es nicht viel besser aus als bei uns. Ich meine, der Babler, der linke Kanzlerkandidat von der SPÖ, steht bei ungefähr 20% da. Das ist weniger, als die Partei in jeder vergangenen Wahl bekommen hat und auch nur marginal besser als der Olaf Scholz. Und auch die KPÖ kämpft, also steht zwar im Vergleich zu der letzten Wahl auch nicht schlecht da, aber wird wirklich um den Einzug in den Nationalrat bangen, was angesichts der vielen Hoffnungen des letzten Jahres doch eher als eine Enttäuschung, denke ich, bewertet werden kann. Aber fangen wir zuerst mit Babler an. Was ist mit dem linken Hoffnungsträger? Was ist aus dem linken Hoffnungsträger passiert? Geworden?
Die SPÖ
Sowas.
ist passiert. Die SPÖ ist passiert. Also, ich würde sagen, wenn man sich so Babler anschaut, also Babler war ja immer der Bürgermeister von Dreiskirchen und hat dort eine sehr starke sozialdemokratische Politik gemacht. Das ist darum interessant, weil Dreiskirchen ist der Ort in Österreich, wo es das größte Flüchtlingsaufnahmelager gibt. Also das ist so quasi die allermeisten Personen, die man in Österreich Asyl ansuchen, sind irgendwann mal im Laufe ihrer Zeit in Dreiskirchen gewesen. Und er hat es quasi eben gerade in so einem kleineren Ort doch, also klein, so klein ist es nicht, eine kleine Stadt in Niederösterreich, geschafft, dass die FPÖ dort nicht super stark ist. Sollte man ihm schon noch anrechnen, finde ich. Und er war immer so ein bisschen so ein Parteirebell auch. Also war immer ich mag das Wort nicht, aber er war halt immer eher im linken Flügel der SPÖ. Und ich finde es interessant, weil als es dann im letzten Jahr diese Abstimmung gab zwischen Hans-Peter Doskozil und eben Anni Babler, unter Andy Wagner am Anfang noch, aber dann eben vor allem zwischen den beiden, war es irgendwie interessant, weil Babler es in diesem Vorwahlkampf irgendwie voll geschafft hat, seine eigenen Themen zu setzen, finde ich jetzt. Da haben wir dann plötzlich mal nicht über Migration geredet, was in Österreich sehr schön ist, weil normalerweise ist das das Einzige, worüber wir reden. Und in diesem Vorwahlkampf ging es halt dann wirklich mal um die Forderungen von den einzelnen KandidatInnen. Also es ging um, keine Ahnung, Arbeitszeitverkürzung, es ging um Vermögenssteuern und dieses ganze Zeug. Und da hatte ich so kurz das Gefühl, das dreht vielleicht wirklich die Debatte ein bisschen. Das Problem ist nur leider, ich finde, das hat wirklich fast mit dem Moment aufgehört, wo er dann Vorsitzender wurde. Weil du dann irgendwie so das Gefühl hattest, also die, das ist ähnlich, also es ist nicht ganz das Gleiche, aber man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen mit so Linke und BSW, wo man denkt, okay, jetzt hat er aber irgendwie gewonnen und jetzt ist der andere quasi weg vom Fenster, halt innerpartei, ohne Spaltung, aber trotzdem. Aber diese Spaltungen verschwinden halt nicht einfach. Vor allem nicht, wenn du dich nicht irgendwie krass gegen diese Leute durchsetzt. Und ich finde schon, es ist halt kein Zufall, dass die SPÖ in Österreich halt so voll durchsetzt ist von lauter so, keine Ahnung, Bürokratinnen oder FunktionärInnen irgendwie, die saugut Kohle verdienen und auch wollen, dass sie weiterhin saugut Kohle verdienen, ja. Also die Partei produziert ja in ihren Strukturen haufenweise solche Leute und die hassen halt Babler von innen. Also das war wirklich so, vor ein paar Wochen zum Beispiel, vor einem Monat, hat dann Doris Burest, das ist die zweite Nationalratspräsidentin, ist eine super mächtige Frau in der SPÖ, irgendwie so eine Mail geschrieben, dass sie das Programm von Babler schlecht findet oder irgendwie so relativ hart kritisiert. Und wenn du so eine Mail schreibst als Doris Burest, als eine Person, die seit Jahrzehnten in der Politik ist, dann weißt du, das geht an die Medien, ja? Und das macht man auch in dem Wissen, das geht an die Medien. Und dann stehst du halt irgendwie da mit einer SPÖ, die dann 4 Wochen vor der Wahl irgendwie Probleme hat, weil, keine Ahnung, der Linzer Bürgermeister irgendwas gemacht hat und die Doris Burest jetzt noch einen parteiinternen Streit anzettelt. Ja? Diese Spaltungen sind nie weg, die Spaltungen auch aus dem Burgenland und so. Und ich glaube, die SPÖ, so wie sie jetzt ist, sie war zwar immer linker als die SPD in Deutschland, das schon, aber ich glaube, sie du kannst sie nicht mehr links drehen, glaube ich. Also ich, man sieht es ja an dem, wie es Babel versucht. Also ich glaube nicht, ich glaube, er hat hehre Motive und er hält halt total fest. Er sagt ja auch andauernd Sozialdemokratie, starke Sozialdemokratie. Aber die gibt es halt in der Form nicht mehr. Und die wird halt vor allem, gibt es die Leute auch in der SPÖ, jetzt in dieser ganzen auf diesen ganzen Zwischenebenen nicht mehr, die das halt auch tragen würden. Und das ist halt, er ist halt auch selber irgendwie zu schwach, damit aufzuräumen. Also er kann dann diese ganzen Leute halt auch nicht kicken und sich irgendwie auch nicht durchsetzen gegen die. Und was dann noch dazu kommt, also ich glaube, also Babler wird ja oft so ein bisschen mit so Corbyn oder Sanders verglichen. Und inhaltlich will ich da jetzt irgendwie gar nicht drauf angehen, weil das ganz unterschiedliche, ja, auch unterschiedliche Wahlsysteme und alles sind. Aber es ist halt auch so, also ich glaube, es gibt die Bewegung um ihn nicht. Also diese jungen Leute, die sich da jetzt total reinhauen und yeah, und wir drehen das jetzt irgendwie um, ich sehe die nicht. Ich sehe schon viele linke SozialdemokratInnen, die das stark unterstützen, die auch an ihn glauben und so. Aber ich finde, das hat außerhalb der SPÖ relativ wenig Resonanz, weil wenn es diese Leute gäbe, müsste ich sie kennen, weil das wären meine Leute. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also das sind dann diese Leute, die eh immer links waren und die irgendwie quasi daran glauben, das jetzt noch irgendwie so zu verändern. Und die gibt es irgendwie nicht. Und die gibt es, wenn, dann noch eher gerade, sind die noch aktiv jetzt irgendwie in der KPÖ, aber nicht mehr in der SPÖ. Und darum aber lässt
auch die
so
KPÖ steht jetzt nicht bei 15% in den Umfragen. Nein, ich glaube, für mich ist die Frage nicht nur, wer sind die Leute in der Partei, sondern wer sind dann die Menschen in der Gesellschaft und auf der Straße, die gewinnbar sind für eine linke Politik. Ja. Weil, ich meine, die Ergebnisse der KPÖ in Graz oder in Salzburg sind beeindruckend und werden zu Recht deshalb auch hochgejubelt oder wie auch immer. Aber jetzt auf Bundesebene sieht es nicht besonders gut für die KPÖ aus am Sonntag. Und da wäre die Frage, wo gibt es denn noch das Potenzial für ein linkes Projekt? Oder ist das erstmal auf Eis sozusagen?
Also ob die KPÖ reinkommt oder nicht, sie ist sicher nicht auf Eis danach. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Also der Parteiaufbau wird weitergehen. Ich finde es halt, es ist immer so eine Sache mit dem, was erwartest du und was kommst dann raus. Also klar, der Einzug in den Nationalrat ist auf jeden Fall das Ziel, sollte auch passieren und da knackt sie halt so bei 3-4%, gerade in den Umfragen. Du brauchst 4, um es zu schaffen. Also es ist so, es geht sich entweder knapp aus oder geht sich knapp nicht aus. Ob es funktioniert, traue ich mich nicht sagen. Aber das Ding ist halt alleine, also dass wir da stehen, dass wir darüber diskutieren, dass eine KPÖ in den Nationalrat einziehen könnte, ist etwas, das hätte ich dir vor 3 Jahren oder so noch nicht mal, als sie dann in Graz so stark gewonnen haben danach. Nach Salzburg hätte man da vielleicht eher drüber denken können, aber allein bei der letzten Wahl, also die KPÖ in Österreich hat wirklich seit Jahren 0,5% auf nationaler Ebene bei jeder Wahl. Das heißt, wenn die jetzt, keine Ahnung, nicht reinkommen, aber 3,7 machen oder so, dann ist es immer noch für die Partei ein großer Erfolg. Mhm. Was ich aber eher so als Problem sehe, als Schwierigkeit sehe, ist, dass sie ja versuchen, diesen Parteiaufbau von unten quasi zu schaffen, sehr lokal aufzubauen. Sie sind jetzt nicht nur in Salzburg und Graz, sondern auch in Innsbruck eingezogen. Die Wahl ist vielleicht sogar wichtiger als die Nationalratswahl, würde ich vielleicht sogar sagen, weil du dann siehst, okay, du kannst wirklich in jedem Bundesland von unten mal Wurzeln fassen, wenn du dort auch die Leute quasi aus der Partei heraus so produzierst, die das auch schaffen und die dann auch ansprechbar sind und die auch aufbaust. Darum würde ich sagen, es ist halt trotzdem, also es gibt halt Länder, da gibt es halt, also Bundesländer, da gibt es gar keine KPÖ-Strukturen oder vielleicht nicht gar keine, aber fast keine. Niederösterreich zum Beispiel, Oberösterreich, das ist einfach schwächer. Und da einen nationalen Wahlkampf zu machen, ist schwieriger. Mhm. Was noch so ein bisschen dazu kommt, ist so, also in Österreich zum Beispiel in Elefantenrunden gibt es halt dann so Regeln im ORF, dass nur die Parteien teilnehmen dürfen, die auch im Nationalrat vertreten sind. Das heißt, du kriegst auch immer ein bisschen weniger mediale Präsenz. Was man übrigens bei Babler noch dazu sagen muss, den hassen die meisten Medien auch wirklich. Das erklärt auch noch, warum er irgendwie nicht, nicht so stark performt. Aber bei der KPÖ ist es auch, also du kriegst ein bisschen weniger Präsenz, wobei jetzt vergleichsweise die Kleinparteien, weil auch alle wissen, dass sie bessere Chancen haben, mehr Präsenz kriegen, als sie normalerweise kriegen würden, aber es ist immer noch weniger als jetzt so normale Parlamentsparteien. Das heißt, ich würde nicht unbedingt sagen, es steht schlecht um sie oder, also es ist auch nicht so, wenn sie jetzt nicht reinkommen, dann gibt es das Projekt nicht mehr, überhaupt nicht. Also dann geht einfach der Parteiaufbau von unten weiter. Also ich glaube, wir werden nicht rumkommen um die KPÖ in den nächsten Jahren in Österreich. Wenn sie es dieses Mal nicht schaffen, dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn sie dann noch mehr Verankerungen aus den Bundesländern haben. Also da muss man wirklich, wir hatten nie eine Linkspartei in Österreich eigentlich. Nie eine, die auf nationaler Ebene so vertreten war. Das heißt, allein ein Einzug von 4% ist da schon, ja, einfach sehr viel mehr wert, als jetzt, wenn jetzt irgendwie eine Linkspartei in Deutschland so abstürzt auf diese 4% oder so. Also da sind die Verhältnisse einfach bei uns ein bisschen andere. Darum würde ich sagen, sie werden gewinnen, ob sie es schaffen oder nicht. Ich glaube, es ändert nichts daran, dass sie weiter irgendwie daran arbeiten werden. Und das, was ich vielleicht noch kurz dazu sagen muss, das ist ja auch dann irgendwie wichtig, dass Wahlen nicht der einzige Marker sind. So, Wahlen sind ein Teil des Ganzen, ist ein Teil der parlamentarischen Arbeit natürlich, aber du willst auch keine linke Partei sein, die sich irgendwie nur noch auf Wahlen zuschneidet. Ja.
Das ist vielleicht auch eine gute Überleitung in meine abschließende Frage, weil in unserer neuen Ausgabe, die diese Woche an den Kiosk ging, ich habe leider kein Exemplar neben mir, den ich hochhalten kann, aber unsere neue Ausgabe im Namen der Demokratie diese Woche erschienen, da hast du einen längeren Artikel drin über den Umgang mit der FPÖ, eigentlich schon seit den 80er Jahren, also quasi bürgerliche und linksliberale Strategien gegen den Rechtsruck, und stellst fest, nichts hat funktioniert, die Partei ist stärker als je zuvor und genau die gleichen nicht funktionierenden Strategien werden jetzt in Deutschland gegen die AfD ausprobiert. Nun, Österreich ist sozusagen ein bisschen weiter in der Zukunft als Deutschland, was die politischen Verhältnisse angehen, meine ich. Du schreibst quasi aus dem Jahr 2030 gefühlt zurück an Deutschland 2024. Österreich hat jetzt aber immer noch keine Antwort gefunden auf den effektiven politischen Umgang mit dem Rechtsextremismus. Was würdest du aber trotzdem den Deutschen in der nahen Vergangenheit sagen, was man besser nicht den Österreichern nachmachen sollte?
Ja, man soll erstens mal nicht glauben, man soll nicht auf irgendwelche Brandmauern vertrauen, weil die werden fallen. Ich glaube, das werden sie auch früher oder später in Deutschland tun, das ist relativ absehbar. Man soll sich auch nicht zu sehr versteifen auf solche Sachen wie eben diese großen Demonstrationen gegen rechts, die halt überparteilich funktionieren, und dann hast du da irgendwie Sozialdemokraten und Grüne und alles, was die eigentlich machen, ist abschieben, genauso wie es die AfD will. Und das ist auch so ein Haupt, sich auch die Allianzen nochmal genauer anzuschauen. Und was da halt dazu kommt, halt, das ist so einfach gesagt, das macht Österreich aber auch noch immer, aber wirklich dieses Elende aufhören damit, Rechtsextreme versuchen, das Wasser abzugraben, indem man ihnen ihre Themen quasi abnimmt, indem man sagt, schau, wir sind eigentlich die, die viel besser abschieben, und wir bekämpfen das viel besser und viel effektiver, und wir sind eigentlich viel patriotischer als jetzt AfD oder FPÖ. Das bringt halt einfach gar nichts. Das macht sie nur stärker. Da gibt es in Österreich so ein dummes Sprichwort, das alle JournalistInnen immer verwenden. Das heißt irgendwie so, ich gehe lieber zum Schmied als zum Schmiedel. Und das bedeutet quasi in extra so, ich gehe lieber zum Original als zur Kopie. Und wenn ich rechtsextreme Politik will, dann gehe ich gleich zur AfD und ich gehe gleich zur FPÖ und muss mich da jetzt nicht irgendwie kurz zwischendurch aufhalten mit einer rechteren, weiß ich nicht, FDP oder was auch immer. Ja.
Gut, das klingt etwas deprimierend. Aber gut, so sind die Zeiten, in denen wir leben. Wir hoffen natürlich auf ein gutes Ergebnis für die KPÖ am Sonntag und vielleicht auch kein schlechtes für Babler, wäre mir auch recht. Vielen Dank auf jeden Fall für die Diskussion und Grüße an unsere nahe Zukunft und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war unsere Folge für heute. Vielen Dank nochmal an Magdalena. für das sehr einleuchtende Gespräch in die politischen Verhältnisse unseres südlichen Nachbarländers. Und auch an euch, dass ihr wieder mal zu Ende zugehört habt. Das war, wie gesagt, Jacobin Weekly und jetzt die obligatorische Ansage von mir, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du willst, dass wir noch lange viele solche Podcast-Folgen herausbringen und dass sie kostenlos bleiben, dann bitte denk daran, den Podcast zu abonnieren, eine gute Bewertung zu geben und auch gerne in deinem Freundeskreis zu teilen. Und wenn du noch eine Schippe oben drauflegen möchtest, kannst du uns noch besser unterstützen, indem du ein Jahresabo von Jacobin Magazine abschließt unter jacobin.de/abonnieren. Wie immer, Vorschläge, konstruktive Kritik, Kommentare unten in die Kommentarspalte oder an unsere Redaktionsadresse redaktion@jacobin.de. Und wir sind nächste Woche wieder da mit einer neuen Folge. Bis dann.